Ich habe mal gehört, dass wenn man kreativ sein möchte, dass man sich dann regelmäßig die Frage stellen sollte, was wäre, wenn? Was wäre, wenn alles ganz anders wäre, als wir es immer gedacht haben? Zum Beispiel, was wäre, wenn ich an einem anderen Ort geboren worden wäre? Oder zu einer anderen Zeit? Oder, und jetzt wird's ein bisschen unrealistisch, was wäre, wenn in Deutschland im Jahre 2017 die Züge tatsächlich häufiger pünktlich fahren würden? Oder was wäre, und das geht möglicherweise nur mir so, aber was wäre, wenn der Versuch, das Kommen des Aufzugs durch häufiges Drücken des Knopfes zu beschleunigen, tatsächlich Erfolg hätte? Man beachte den Konjunktiv. Ja, ganz ernsthaft, die erste Frage, die ich mir heute Mittag mit euch zusammenstellen möchte, ist die Frage, was wäre, wenn wir die Bibel nicht hätten? Ich beginne mal mit dem Nebensächlichen, was alles fehlen würde. Es würde die Erfahrung fehlen, dass der Kauf einer Bibel so ähnlich ist wie das Betreten eines modernen Kaffeehauses. Wenn man nämlich in einem heutigen Buchladen sagt, ich hätte gerne eine Bibel, geht es einem so ähnlich wie bei Starbucks. Dann kriegt man zur Antwort, wie bitte, Sie wollen eine Bibel? Was genau für eine Bibel wollen Sie denn? Luther 2017, Luther 1984, Hoffnung für alle, gute Nachricht, Volksbibel, neues Leben, und soll das Ganze mit Milchschaum oder mit Sojamilch sein? Was außerdem fehlen würde, wäre das Bewusstsein für eine ganze Reihe von Redewendungen in der deutschen Sprache, die es ohne die Bibel gar nicht gäbe. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder es würde fehlen das Verständnis für das, was in der Sixtinischen Kapelle zu sehen ist. Oder in der Elisabethkirche in Marburg. Auch so jemand wie Johann Wolfgang von Goethe, William Shakespeare, Fjodor Dostoevsky wären vollkommen unverständlich. Das Gleiche gilt allerdings auch für U2, Madonna, Bob Dylan, Bruce Springsteen und Roland Werner. Wären alle vollständig unverständlich ohne die Bibel. Was allerdings noch viel wichtiger ist, ohne die Bibel wären wir mit unserem Nachdenken über Gott und die Welt und uns allein. Wir könnten nur spekulieren. Wir wären allein, zum Beispiel mit den Sorgen, die einen nachts aufwecken können oder nachts wachhalten können, weil wir nicht wissen, dass es im Psalm heißt, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du sollst mich preisen. Oder wir wären allein mit der nagenden Selbstkritik, die Menschen manchmal befällt. Oder mit dem Druck, den andere ihnen machen. Weil wir nicht wüssten, dass es im 2. Korintherbrief heißt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Wir wüssten nichts über Abraham, über Mose, über die Propheten, auch über Jesus wüssten wir nichts. Wir hätten höchstens Ahnungen. Das halten wir mal im Hinterkopf, wenn das Thema heute lautet, mit der Bibel durch den Alltag. Manche erwarten angesichts dieses Themas möglicherweise irgendeine Art von Pflichtprogramm. Also eine ganze Reihe von Dingen, die ich jetzt sage, die wir alle möglichst bald umsetzen sollen. Und sie erwarten höchstens, dass, weil wir uns ja im Christustreff befinden, dass dieses Pflichtprogramm so ein kleines bisschen in Watte verpackt wird. Das ist ja eine christliche Spezialität, eine Spezialität christlicher Veranstaltungen, dass da Aufforderungen eigentlich deutlich werden, aber man traut sich nicht so richtig, die Aufforderung deutlich zu sagen, also verpackt man sie so ein bisschen in Watte. So kann es einem zum Beispiel gehen, wenn man abends zum Hauskreis geht und auf einen Hauskreiskollegen trifft und der sagt, hör mal, ich habe gehört, dass du total gut tapezieren kannst. Oder nach dem Gottesdienst kommt jemand auf einen zu und sagt, ich habe den Eindruck, du hast die Gabe des Stühlestellens. Eine Vortragsrednerin, die ich kenne, hat mir mal gesagt, dass nach einem Vortrag jemand auf sie zukam und sagte, ich möchte sie ermutigen. Und sie sagt, oh danke, wie meinen Sie das denn? Naja, ich möchte Sie ermutigen, nächstes Mal einen Beamer zu verwenden. Das war keine Ermutigung, das war konstruktive Kritik. Natürlich gibt es praktische Hilfestellungen für das Leben mit der Bibel im Alltag. Und ein paar davon werde ich schon auch andeuten. Aber das steht nicht am Anfang dieser Predigt, es steht auch nicht im Zentrum dieser Predigt, sondern am Anfang steht zunächst mal die Frage, warum lohnt es sich? Warum lohnt es sich, mit der Bibel im Alltag zu leben? Und die beste Antwort auf diese Frage gebe ich nicht selbst und die geben auch nicht unsere Erfahrungen, so lohnend die auch sein mögen, sondern die beste Antwort gibt Gottes Wort selbst. Ich lese ein paar Verse aus Psalm 119. Wie habe ich dein Gesetz so lieb, Täglich sinne ich ihm nach. Du machst mich mit deinem Gebot weiser, als meine Feinde sind. Denn es ist ewiglich mein Schatz. Ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer. Denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. Ich bin klüger als die Alten, denn ich halte deine Befehle. Ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte. Ich weiche nicht von deinen Ordnungen, denn du lehrest mich. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig. Dein Wort macht mich klug, darum hasse ich alle falschen Wege. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Das stammt aus Psalm 119, also aus dem längsten Psalm der Bibel. 176 Verse lang ist er. Ihn vorzulesen dauert alleine 15 Minuten. Ich habe das mal ausprobiert. Und sagen wir mal so, wenn sich jemand daran wagt, Teile der Bibel auswendig zu lernen, ich würde nicht mit Psalm 119 beginnen. Sondern wenn man einen Psalm auswendig lernt, kann man zum Beispiel mit Psalm 117 beginnen. Der besteht nur aus zwei Versen. Bei einer christlichen Tagung habe ich mal einen guten Bekannten gebeten, eine Bibelarbeit über Psalm 119 zu halten. Und ich habe gesagt, Textgrundlage ist tatsächlich der gesamte Psalm. Also machte dieser Mensch ein paar einleitende Bemerkungen und sagte, und wie es sich für eine gute Bibelarbeit gehört, ich beginne mit Vers 1. Danach ist aber dann zum Glück doch ein bisschen thematisch im Psalm gesprungen. Dieser Psalm schwärmt von Gottes Wort. Und wenn in diesem Psalm von Gottes Wort die Rede ist, dann ist damit zunächst einmal für den Psalmbeter die Tora gemeint. Also Gottes Gesetz, Gottes Weisung, seine Gebote. Deswegen ist hier in unserer Textstelle auch öfters von den Weisungen, den Ordnungen und so weiter die Rede. Aber wenn wir ernst nehmen, was in 2. Timotheus 3 steht, also im Neuen Testament, alle Schrift von Gott eingegeben, es nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Alle Schrift hat auch diese Funktion. Wenn wir das ernst nehmen, dann ist das, was hier speziell über die Tora, über die Weisung Gottes gesagt ist, schon auch übertragbar auf das ganze Wort Gottes. Und das werde ich mir mit euch zusammen mal anschauen. Aus den 176 Versen habe ich 9 herausgegriffen und aus diesen 9 greife ich 3 Eigenschaften von Gottes Wort heraus. Und beschreibe mal, was für Auswirkungen die auf unseren Alltag haben und was die bedeuten für unser Leben mit der Bibel im Alltag. Erstens, Gottes Wort macht mich klug. Es heißt im Psalm, ich habe mehr Einsicht als alle meine Lehrer. Ich bin klüger als die Alten und dein Wort macht mich klug. Was heißt das? Das heißt nicht, wenn ich die Bibel habe, brauche ich keinerlei andere Bücher mehr. Das ist nicht gemeint, denn man kann zwar Wissen vortäuschen, ohne Bücher zu lesen. Das geht. Das hat mir einer meiner zahlreichen Brüder mal bestätigt. Ich habe 3 ältere Brüder und einer von denen glaubhaft behauptet, dass er große Teile der gymnasialen Mittelstufe und Oberstufe im Deutschunterricht so bestritten hat, dass er in Reklamausgaben der Klassiker, die wir zu lesen haben, immer nur das Nachwort gelesen hat und daraufhin seine Klausuren im Zweier- und Dreierbereich geschrieben hat. Ich nehme ihm das ehrlich gesagt ab. Ich weiß allerdings nicht, ob das auf Dauer funktioniert. Eine Weile mag das möglich sein, Wissen vorzutäuschen, auch wenn man keine Bücher liest. Das ist hier aber nicht gemeint. Sondern natürlich sollen wir auch laut der Bibel unseren Verstand betätigen. Deswegen haben wir ihn bekommen. Wir sollen die Welt erforschen. Wir sollen Wissen sammeln. Auch das Wissen von Menschen außerhalb der Bibel natürlich. Dazu fordert die Bibel selbst auf, die Welt zu erforschen. Aber das allein macht nicht klug. Denn wenn ich nur Informationen sammle, immer mehr Informationen, ohne einen Filter zu haben, um diese Informationen irgendwie einzuordnen, dann macht mich das nicht unbedingt schlau. Es kann mich auch verwirren. Ich habe vor einigen Tagen nur testweise mal in die Suchmaske meines Computers eingegeben, was ist der Sinn des Lebens? Daraufhin habe ich über 10 Millionen Einträge bekommen. Was wäre, wenn die entscheidende Antwort im vorletzten dieser Einträge steht? Die Bibel hilft mir sortieren. Nur viele Infos zu haben reicht nicht. Ich brauche auch eine Idee, einen Filter, der mir hilft, einzuordnen, was ich da höre und erfahre. Die Bibel hilft mir zu sortieren. Wenn ich zum Beispiel die Nachrichten schaue und erlebe, dass im Jahr 2017 anscheinend doch viele Politiker und Staatsmänner, es sind schon meistens Männer, auf die Idee kommen, Es ist dann gut, Politik zu machen, wenn ich mich groß und wichtig mache und wenn ich stärker bin als alle anderen. Das ist am besten. Als ob es das 20. Jahrhundert nie gegeben hätte. Ja, schon kurz nach der Amtseinführung von Donald Trump gab es ja diese Diskussion darüber, wer hatte die größte Menschenmenge bei seiner Amtseinführung, war es Donald Trump oder Barack Obama. Alle Fotos von den beiden Amtseinführungen haben deutlich gezeigt, das war Barack Obama, ist aber auch nicht so wichtig. Jedenfalls war das eine große Diskussion und die satirische Internetzeitschrift der Postillon titelte damals, wer hat den größten Haufen? Ja, auf die Idee kann man kommen. Und das höre ich ständig, wenn ich die Nachrichten einschalte. Und dann lese ich im Markus-Evangelium, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ja, so ist das. In der Welt machen sich die Leute wichtig, das sagt er sinngemäß. Und dann sagt er wörtlich, aber so soll es unter euch nicht sein, sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer aller Diener sein. Das hilft mir zu sortieren, was ich höre. Und deswegen, weil solche Dinge in der Bibel stehen, brauche ich eine regelmäßige Dosis Bibel, um meinen Verstand zu füttern und um mich zu trainieren, die Dinge richtig einzuordnen. Ich brauche eine regelmäßige, kräftige Dosis Bibel. Dazu reichen ehrlich gesagt nicht nur Häppchen. So ein kleines bisschen Losung, nichts gegen die Losung, aber das reicht nicht. Ich muss hin und wieder auch mal ein größeres Stück am Stück lesen. Gottes Wort macht mich klug. Zweitens, Gottes Wort bringt mich zurecht. Es heißt im Psalm, ich verwehre meinem Fuß alle bösen Wege, dass ich dein Wort halte. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Ich kenne niemanden, der wirklich gerne kritisiert wird, mich selber eingeschlossen. Es behaupten zwar viele, ja, ist total willkommen, Kritik hilfreich, danke. Aber wenn man ganz ehrlich ist, so super begeistert ist man jetzt nicht darüber, wenn man kritisiert ist. Der von mir sehr geschätzte englische christliche Humorist Adrian Pless hat mal gesagt, ich hasse Kritik, wenn ich ganz ehrlich bin. Ganz besonders konstruktive Kritik kann ich nicht leiden. Ja, ich glaube, er trifft damit einen Nerv. Aber wenn ich ganz ehrlich bin und auf mein Leben zurückschaue, manche Kritik, die ich gehört habe und die mir in dem Moment überhaupt nicht geschmeckt hat, rückblickend hat sie mir natürlich dennoch geholfen. Und vielfach war die Kritik, die mir wirklich geholfen hat, Kritik, die irgendwie auf der Grundlage der Bibel formuliert worden ist. Also rückblickend hilft das dennoch. Die Spezialistin für heilsame Kritik, die uns zurechtbringt, ist die Bibel selbst. Ich habe mich im Laufe meines Studiums unter anderem mit dem Jakobusbrief beschäftigt. Ich bin ein heimlicher Fan des Jakobusbriefs. In dem Jakobusbrief geht es gar nicht nur um Glaube und Werke. Es geht vor allem darum, wie wir unseren Alltag als Christen leben. Und da ist ein Vers, den habe ich damals gelesen, der ist irgendwie in mir kleben geblieben. Und der poppt immer so hoch wie so ein Pop-up im Internet. Immer bei bestimmten Gelegenheiten, wo ich es gerade gar nicht brauchen kann. Aber denke, eigentlich hat der Text recht. Nämlich der Satz aus Jakobus 1. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Vielleicht sind das für euch andere Sätze, die so haften bleiben und plötzlich hochpoppen und man denkt, ja, stimmt, Gottes Wort hat recht. Auch wenn es unangenehm ist. Oder, mir ist haften geblieben ein Satz, den Jesus in der Bergpredigt gesagt hat. Wo er gesagt hat, eigentlich sollt ihr überhaupt nicht schwören. Und dann heißt es wörtlich in Matthäus 5, 37, eure Rede aber sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Mit anderen Worten, wenn ihr ja sagt, sollt ihr ja meinen. Wenn ihr nein sagt, sollt ihr nein meinen. Das muss doch reichen. Klammer auf, was wäre das für ein Land, in dem man sich auf das Wort seiner Mitmenschen einfach so verlassen könnte? Klammer zu. Und jetzt könnte man denken, naja, das steht in der Bergpredigt, wir wissen, das ist eine sehr steile Ethik und das soll uns nur zeigen, dass wir dem ja gar nicht gerecht werden. Und nee, paar Sätze später sagt Jesus, wer diese meine Rede hört und sie tut, der ist klug. Also ich meine das schon ernst, natürlich schaffen wir das nicht immer und brauchen Vergebung, gar keine Frage. Aber Jesus meint es schon ernst. Eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, ist von übel. Ich habe mir daraus gezogen, den unbedingten Willen, zum Beispiel, wenn ich meinen Kindern etwas sage, dass ich auch dabei bleibe, damit sie das lernen, dass ein Wort Gewicht hat. Und das ist nicht leicht und das gelingt mir auch nicht immer. Das ist heilsame Kritik, die von der Bibel ausgeht. Gottes Wort bringt mich zurecht und deswegen brauchen wir das, dass wir Gottes Wort tief in uns verankern, damit es im Alltag abrufbar ist. Das können wir nicht erst in der Situation plötzlich nachschlagen. Moment mal, was sagt denn die Bibel zu dem Thema? Wir müssen das Wort so tief in uns verankern, dass es plötzlich in der Situation uns bewusst wird, was Gott zu einem bestimmten Thema denkt. Deswegen macht es auch so viel Sinn, Bibeltexte auswendig zu lernen. Wenn man Bibeltexte auswendig lernt, hat man sie inwendig in sich. Und dann sind sie ein Schatz, der abrufbar ist. Und wir müssen es anderen erlauben, uns zu erinnern an das, was Gottes Wort uns zusagt und auch zumutet. Und deswegen macht es Sinn, zum Beispiel sich mit einem guten Freund, einer guten Freundin regelmäßig zum Bibellesen zu treffen, um sich gegenseitig solche Dinge zu sagen und sich daran zu erinnern. Zweitens, Gottes Wort bringt mich zurecht. Drittens und letztens, Gottes Wort ist ein Genuss. Dein Wort ist meinem Munde süßer als Honig, heißt es im Psalm. Es war vor einigen Wochen, da wollten wir als Familie zum Gottesdienst aufbrechen und unsere Kinder waren schon längst ins Spiel vertieft und diese Anregung, zum Gottesdienst zu fahren, kam ihnen doch sehr ungelegen. Dann sagt es eines meiner Kinder, ich habe keine Freigabe zu sagen, welches es war, es sagte den unsterblichen Satz, warum fahren wir jeden Sonntag in den Gottesdienst? Wir glauben doch schon an Gott. Daraufhin habe ich gelacht und nach etwas Nachdenken habe ich gesagt, aber hör mal, wir essen doch auch jeden Sonntagmorgen Brötchen, oder? Hast du schon mal gesagt, warum essen wir jeden Sonntagmorgen Brötchen? Wir haben doch schon mal Brötchen gegessen. Ich muss zugeben, dass ich nach dieser Antwort ein kleines bisschen zufrieden mit mir selbst war. Was will ich damit sagen? Natürlich lernen wir im Gottesdienst auch etwas über die Bibel, über Gott und die Welt. Hoffentlich lernen wir etwas, aber dafür ist der Gottesdienst nicht nur da. Der Gottesdienst ist nicht nur dafür da, dass wir vom Kopf her etwas lernen. Wenn das die einzige Funktion des Gottesdienstes wäre, dann würde auch ein Online-Kurs reichen. Sondern wir kommen zusammen, um gemeinsam Gottes Wort zu feiern. So wie ein gutes Sonntagsfrühstück. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Sonntagsfrühstück, auch das Samstagsfrühstück, das ist eine meiner liebsten Mahlzeiten in der Woche. Und ich genieße das nach Kräften. So ein frisches Brötchen mit Honig oder diesen kleinen Schokotäfelchen, SZ-Schnitten, kennt ihr die? Unsere Kinder schwören seit unserem letzten Hollandurlaub auf so holländische Zuckerstreusel. Nichts für mich. Und ich habe mir gedacht, nehmen wir das doch mal wörtlich, wenn der Psalm sagt, dein Wort ist in meinem Munde süßer als Honig, verstehen wir doch mal auch den Gottesdienst wie so ein gutes Sonntagsfrühstück, wo wir Gottes Wort genießen. Und dann gehört dazu natürlich auch mal ein deftiger Prophet oder ein duftender Psalm und der höchste Genuss von allen. Das sind die Worte von Jesus selbst. Und diese Worte haben es an sich, dass sie zugleich lebenswichtig sind und immer mal wieder ein Genuss. Das ist ja bei unserem Essen sonst nicht immer so, dass das, was lebenswichtig ist, ein Genuss ist oder umgekehrt, das, was lecker ist, lebenswichtig ist. Bei Gottes Wort ist das oft gleichzeitig der Fall. Und so wie ein gutes Essen genießen wir das Wort Gottes am besten in Gemeinschaft. Deswegen brauchen wir die regelmäßige gemeinsame Feier. Auch die gemeinsame Feier des Wortes Gottes. Und dabei muss deutlich werden, dass wir uns hier mit Gottes Wort beschäftigen. Das ist nicht eine lästige Pflicht, sondern das ist das Zentrum des Gottesdienstes. Es ist auch das Zentrum der Predigt. Es ist auch das Zentrum unseres Lebens im Alltag mit Gott. Und deswegen macht es Sinn, sich Gottes Wort gemeinsam immer wieder auf der Zunge zergehen zu lassen. Amen.